Hallo und herzlich willkommen da draußen zu eurem Lieblingspodcast. Hier ist wieder der Fehlerfreitag. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr seid, ja, mittlerweile kann man gar nicht mehr sagen, gut ins Jahr gestartet, weil das Jahr ist schon wieder so weit vorangeschritten. Wir sind im April angekommen. Der April macht, was er will. Ich darf zum Glück auch machen, was ich will. Ich darf mir die Gäste aussuchen, die ich einlade. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Ihr wisst ja, dass das Thema Fehler immer im Schulkontext eine ganz wichtige Rolle spielt. Heute habe ich mir mal eine sehr junge, gut aussehende und dynamische Lehrerin geschnappt, die bei mir in den Podcast gekommen ist. Herzlich willkommen, Sarah Gall, Lehrerin, Vollblutmusikerin, geht gerne in die Kirche. Und bevor ich jetzt zu viel erzähle, herzlich willkommen, Sarah. Schön, dass du da bist.
Dankeschön. Sehr gerne.
Magst du mal ein bisschen von dir erzählen, wer du bist und einfach so, was die Leute über dich... Wer ist Sarah?
Wer ist Sarah? Ja, Sarah ist einfach Sarah. Ich bin 42 Jahre alt, bin Lehrerin, mittlerweile seit 15 Jahren im Schuldienst tätig, unterrichte die Klassen 5 bis 13. Ich bin Französischlehrerin und Geschichtslehrerin. Und wenn man mal ausnahmsweise andere Fächer fachfremd vertreten muss, mache ich auch das ganz gerne. Das ist oft sehr interessant, sich einzuarbeiten. Und in meiner Freizeit, wie du schon richtig sagst, mache ich gerne Musik, durfte das auch schon mal fachfremd unterrichten und leite einen kleinen Flötenkreis, bin auch selber Mitglied in einem anderen Flötenkreis, spiele Klavier, Orgel, ein bisschen Gitarre und eben Flöte. Ja, und singe ab und zu auch ganz gerne, eigentlich im Chor, aber dazu fehlt die Zeit gerade.
Hm. Na, das
die Tage
wir,
sind gut gefüllt.
Im letzten Gottesdienst durften wir dich auch singen hören, das klang sehr, sehr gut. Jetzt bist du ja, du hast es gerade selbst gesagt, Lehrerin. Und wir haben kurz im Vorfeld auch darüber gesprochen, das Thema Fehler hat ja in der Schule eine besondere Bewandtnis. Wie ist denn dein, so, was bedeuten Fehler für dich? Wie gehst du mit diesem Thema Fehler an sich um? Erstmal aus der Sicht der Lehrerin.
Aus der Sicht der Lehrerin, ja. Das ist ein interessantes Thema. Es ist auch fachabhängig unterschiedlich gehandhabt und grundsätzlich sind im Schulkontext Fehler gewollt und das sind eigentlich unsere Freunde. Wir brauchen Fehler, weil Fehler immer ein Zeichen dafür sind, dass man auf einem Lernweg unterwegs ist und dass man auf ein Ziel hinarbeitet und dieses Ziel kann man nur erreichen, indem man Dinge ausprobiert und es ist, glaube ich, noch niemandem gelungen, niemals ohne einen Fehlversuch oder ja einen Irrweg ein Ziel zu erreichen. Und das Wichtige an Schule ist eben, man hat sich Ziele gesetzt, fachimmanent, aber es geht auch viel darum, sich auf diesen Lernweg zu machen und sich diesen Zielen zu nähern. Und dieser Lernweg heißt auch, dass man lernen muss, auch mal zu scheitern und damit umzugehen. Und in Fremdsprache ist es zum Beispiel so, es gibt, ja, man sagt ja auch gar nicht Fehler, man sagt Verstöße gegen die Sprachrichtigkeit. Und
Verstöße gegen die Sprachrichtigkeit.
Und da ist eigentlich das Credo, solange ein Muttersprachler jemanden versteht, ist alles ausreichend. Das ist ja das Ziel. Also wo will ich hin? Das hat sich sehr gewandelt in der Fremdsprache. Es geht ganz viel um Kommunikation und Verständigung und nicht darum, Gedichte zu analysieren oder Zeitungsartikel wörtlich übersetzen zu können. Das brauchen wir heute auch gar nicht mehr im Zeitalter von Übersetzern. Sondern es geht darum, sich verständlich zu machen. Und solange man das schafft, und wir versuchen ja, authentische Sprechsituation nachzustellen im Unterricht, sich verständlich zu machen, ist man im ausreichenden Bereich als Schüler. Und wenn man aber im Unterricht die Situation hat, dass Schüler sprechen und Fehler machen, dann habe ich verschiedene Möglichkeiten, das zu korrigieren. Und das geht auch ganz indirekt, indem ich den Satz, wie man das bei Kleinkindern macht, richtig wiederhole und einfach nicht großartig das thematisiere, je nachdem, in welcher Unterrichtsphase man ist. Wenn man neue Inhalte lernt, eine neue Grammatik, da muss ich natürlich am Anfang sehr darauf achten, dass das Prinzip verstanden wird. Und dann müssen wir uns auch über dieses grammatische Phänomen unterhalten und auch darüber, wie es richtig ist und wie es nicht richtig ist.
Das
also das ist ein ganz weites Feld.
Wenn du gerade, ich meine, ich bin jetzt, gut, ich habe Englisch gehabt, eine andere Fremdsprache habe ich nie gehabt, aber ich glaube, gerade wenn man eine Sprache lernt, ist ja so eine gewisse Fehlertoleranz, so eine, wie ich es immer so schön sage, Fehlerintelligenz ganz wichtig. Weil ich glaube nicht, dass jemand eine neue Sprache lernt und auf einmal auf Anhieb alles richtig kann. Ich meine, das ist ja gerade das Üben.
Wir haben in der Schule eine andere Situation als zum Beispiel mit Kindern, obwohl man es teilweise ganz gut vergleichen kann, wie ein Kleinkind die Muttersprache lernt. Mhm. Da kann man sich nämlich ganz gut was abgucken. Und in der Schule, das ist der Spracherwerb, und das haben wir in der Schule aber nicht. Wir sind nicht umgeben von der Fremdsprache, im Englischen schon viel eher, deswegen geht es auch viel leichter, im Französischen nicht. Und da hat man nur wenige Stunden in der Woche, wo diese Sprache einem überhaupt begegnet. Und das ist eine andere Situation. Und dann muss man Strategien lernen. Wie kann ich ad hoc mich verständlich machen und Dinge sagen, von denen ich gar nicht weiß, wie sie auf Französisch klingen. Und dann gehe ich mit meinen Schülern vor, wie bei Kleinkindern. Meine Tochter wusste früher nicht, was Apfelsine heißt oder Orange. Und dann hat sie eben Apfel gesagt. Denn das kannte sie. Und das ist, man entfernt sich ein bisschen vom korrekten Begriff, aber es hat jeder verstanden, was sie meinte. Und das ist eben sehr davon abhängig, auch wie schwerwiegend vielleicht so ein sprachlicher Verstoß ist. Es gibt ja auch sogenannte false friends, auch im Englischen. Sowas wie betray, was ja nicht betrügen heißt, sondern verraten. Und das gibt's auch im Französischen. Und dann wird der Satz unverständlich und dann muss man tatsächlich mal kurz stoppen und korrigieren. Ja, und das ist eben, es gibt Übersituationen, wo es wichtig ist, dass man auch einfach mal macht, auch auf die Gefahr hin, was Falsches zu machen. Und dann gibt es aber auch Prüfungssituationen, wo es wichtig ist, möglichst wenig Fehler zu machen und wo es eben doch dann wichtig ist, die zu vermeiden. Das sind ja unterschiedliche Situationen.
Das ist ein spannender Punkt. Wie ist dein Verhältnis zu diesem Punkt Fehler vermeiden? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt zu jemandem, ich vertrete zum Beispiel die Theorie, wenn ich zu jemandem sage, du darfst jetzt gleich keinen Fehler machen, dann steigt die Chance, dass er den Fehler macht, weil ich den Fehler in den Fokus rück. Hast du da eine differenziertere Meinung zu?
Also ja, ich denke, es ist zum einen wichtig, dass man sich an solche Stresssituationen gewöhnt, soweit es geht. Es gibt auch Schüler, die kommen da dauerhaft nicht mit klar. Es gibt ja auch einfach Erwachsene, die haben Prüfungsangst. Aber es ist wichtig, und dafür ist Schule auch, da einzuüben, Stressmomente, in denen das eben wichtig ist, möglichst keinen Fehler zu machen, auszuhalten. Denn im Alltag klingt das ganz plausibel. Aber wenn du zum Arzt gehst und du lässt dich operieren, dann möchtest du nicht, dass der Arzt einen Fehler macht. Und unter dem Druck steht der Arzt auch. Je nach OP. Selbst Schönheitsfehler. Da gehen die Leute sofort zum Anwalt, da verzeihen die gar nichts.
Und nee, das stimmt.
Beim Arzt ist es ja vielleicht auch lebensentscheidend, manchmal, je nachdem, der Anästhesist ja doch schon. Und im Schulalltag nicht. Und das auch einzuordnen, wie stressig ist dieser Stress jetzt eigentlich wirklich, sind ja einfach so Momente, die bei Licht betrachtet überhaupt nicht problematisch sind. Wenn man in der 7. Klasse eine Klassenarbeit schreibt, in Französisch, da kräht später kein Hahn nach. Die wird das Bewerbungszeugnis nicht beeinflussen. Es gibt mehrere Klassenarbeiten, die verschwindet sozusagen in der Statistik. Und dass man lernt, so ein bisschen von außen zu gucken, es ist jetzt wichtig, dass ich möglichst wenig Fehler mache, denn dann wird die Note besser. Aber es ist auch kein Weltuntergang, wenn es mir nicht gelingt. Das ist eigentlich die Kunst. Und dafür machen wir auch solche Prüfungssituationen, um das zu üben. Wenn man dann später in den Schulabschlussprüfungen sitzt oder beim Bewerbungsgespräch, dann hat man schon eine gewisse Coolness erworben. Und dann kann dieses, ich mache jetzt den Fehler, genau weil ich ihn nicht machen darf, schwieriger passieren. Da ist man sicherer. Weil dich dein Gemüt dann auffängt. Und das Zweite, was ganz wichtig ist bei solchen Situationen, du darfst jetzt gleich keinen Fehler machen, so nach dem Motto, ist eine gute Vorbereitung. Und die braucht sehr viel Zeit. Und das ist auch etwas, was heutzutage verloren geht. Man bekommt ja, seit es diese Sing-Show-Sendung gibt, den Eindruck, ich muss unter der Dusche ein paar Töne richtig treffen und dann kann ich professioneller Sänger werden. Mhm. Und wie viel Arbeit das ist, auch ein Instrument zu lernen, wie viel Stunden, 10.000 Stunden, sagt man, braucht man, bis man eine Sache gut beherrscht. Das ist den Leuten heute nicht mehr klar. Und wenn man dann meint, wenn ich jetzt innerhalb von wenigen Wochen nicht lerne, ein Instrument zu können, dann bin ich irgendwie schlecht. Dann ist man völlig auf dem Irrweg. Aber man kann es den Leuten nicht verdenken bei den heutigen Entwicklungen, die gesellschaftlich einfach so gezeigt werden und vorgegaukelt werden. Und jeder, der ein Instrument spielt, du lernst gerade Gitarre.
Ja, so. Das stimmt. Na?
F-Dur, sage ich nur.
F-Dur, sage ich nur.
Das genau, aber es ist ein völlig normaler Prozess. Und du machst am Anfang ganz viele Fehler. Und irgendwann, nach dem wievieltausendsten Versuch, gelingt es plötzlich. Und diese Geduld und diese Frustrationstoleranz, da überhaupt hinzukommen, das haben die Leute heute nicht mehr. Das haben die Kinder natürlicherweise nicht, sage ich jetzt mal. Die einen mehr, die anderen weniger. Und das kannst du zum Beispiel sehr gut beobachten, wenn Leute eine Sportart machen, Fußball oder ein Instrument spielen. Und ich dann sage, Moment mal, überleg mal, wie lange du gebraucht hast, um irgendwie eine kunstvolle Flanke beim Fußball zu schießen oder bis du dein Instrument konntest. Das ist Üben, das ist Wiederholen und zwar ohne Ende. Und erst wenn man das, wenn einem das innewohnt, dann ist man sicherer gegen dieses nervöse, oh Gott, Prüfungssituation, ich darf jetzt keinen Fehler machen.
Thematisierst du das mit deinen Schülern, dass es unterschiedliche Situationen gibt?
Ah, cool. Ganz viel. Das müssen wir auch.
Ja.
Denn es gibt Momente, da sind die Schüler eingeladen, sich einfach zu trauen, einfach mal zu machen. Formulier mal, sag mal, wir machen mal einen Poetry Slam auf Französisch, einfach mal ausprobieren. Und dann gibt's die Klassenarbeit. Und dann wird genau gesagt, was muss gelernt werden, was müsst ihr beherrschen. Klar. Und wir reden auch darüber, wie man lernt. Und wir reden nicht nur drüber, wir machen das auch. Und ich stelle fest, dass vielleicht auch Erwachsene gar nicht mehr wissen, wie man lernt. Und dass Schüler das auch kaum noch können heute.
Glaubst du, dass viele Menschen auch, also jetzt mal gar nicht nur die jungen Menschen, sondern auch Erwachsene, an dieser Erwartungshaltung scheitern? Du hast es gerade gesagt, wer denkt, dass er, was weiß ich, nach 2 Wochen perfekt Französisch spricht, ist es auch oft ein Thema gar nicht von den Fehlern, sondern dass die Erwartungshaltung falsch ist?
Ja, du sagst Erwartungshaltung, ich habe einen anderen Begriff. Für mich ist dieser Begriff Demut total wichtig. Der Respekt vor dem, was zu lernen ist. Und dieses sich darauf einlassen, dass Zeit braucht. Und was den Menschen einfach sehr schwer fällt, ist, sich bewusst auf etwas einzulassen. Und du kannst nicht unbewusst lernen. Das funktioniert nicht. Du musst dich konzentrieren. Und wenn man mal überlegt, wie die Leute heute Fernsehen gucken, ich ja auch, da ist es nicht nur der Fernseher. Da ist das Handy noch nebenher, dann surft man noch im Internet und guckt nach einer neuen Anschaffung, die man machen möchte.
Ja, ja.
Also dieses Fokussierte, sich wirklich mal mit dem Lernstoff beschäftigen, findet nicht mehr statt. Und das ist das Problem. Und für mich hat das eben viel mit Demut zu tun, vor dem Stoff, der zu lernen ist. Das braucht Zeit, das braucht Ruhe. Und es ist wirklich sehr leicht, das mal zu erfahren. Und in der Schule mache ich das. Wir stellen uns den Timer. Ich nenne das Powerlernen oder irgendeinen anderen griffigen Begriff. 10 Minuten. Und dann wird nur gepaukt. Dann werden sich 15 Vokabeln genommen. Und in diesen 10 Minuten wird nichts anderes gemacht, als diese 15 Vokabeln sich reinzupauken. Und es ist einfach erstaunlich, wie groß der Effekt ist und wie groß auch die Überraschung ist bei Schülern. Ja, geht ja doch. Ist ja doch gar nicht so schwer. Aber es fehlt an dem, ich lasse mich hundertprozentig drauf ein. Und das fehlt den Erwachsenen. Und dann können die Kinder das erst recht nicht
lernen. Auch nicht, ne? Ich habe so einen schönen Würfel, den nutze ich dafür, wenn ich zum Beispiel an irgendeinem Projekt arbeite oder irgendwas gerade machen muss. Dann stelle ich mache ich mein E-Mail-Postfach aus, mache Teams aus, stelle mir so einen Würfel hin. Und dann je nachdem, was ich denke, wie lange ich dafür brauche, kippe ich den und dann ist da eine Stunde und dann bin ich wirklich eine Stunde, danach mache ich auch 15 Minuten Pause, aber wirklich eine Stunde drin und nicht immer dieses rein, raus und dann guckst du wieder, dann hast du dich gerade reingedacht, dann wirst du schon wieder rausgeholt, weil ich hole irgendjemand raus, weil er was von dir haben will. Ist das deiner Meinung nach auch vielleicht das die größte Herausforderung in der Schule bei dem ganzen Medienkonsum, die Schüler haben, den wir früher nicht hatten, die Schüler wieder und die Schülerinnen dahin zu bringen, sich zu fokussieren auf eine Sache?
Extrem, ja. Also die Eieruhr ist ein wirklich guter Weg. Das nennt sich auch Pomodoro-Taktik übrigens. Und zwar, weil diese Eieruhr von dem Erfinder die Form einer Tomate hatte. Und deswegen heißt es Pomodoro-Taktik. Und eigentlich geht es so, du stellst das Ding 25 Minuten und dann gibt's nichts außer deinen Lernstoff. Dann machst du 5 Minuten Pause, dann machst du wieder 25 Minuten, dann machst du wieder 5 Minuten Pause. Und ich habe das mit meinen Schülern ausprobiert. Mit einer Lerngruppe waren 15 Minuten sehr gut, mit der anderen 20 Minuten ging gut. Und das ist definitiv ein Problem und es ist ein großes Problem. Da sind sich die Schüler sogar drüber bewusst, sind die Medien wie Handy, sind die Medien wie Tablet. Und dass sie das ablenkt, das wissen die und das sprechen die auch ziemlich glasklar aus und sagen, das lenkt mich ab, ich kann da nicht ohne. Und da ist für mich einfach ein ganz großer Schwachpunkt bei den Erwachsenen, wir wissen es alle. Und keiner übernimmt die Verantwortung und greift mal wirklich durch. Muss ein Handy sein mit 10, 11, 12 Jahren? Muss das sein? Es wäre ein großes Geschenk, wenn man das Ding wirklich verbieten würde bis zu einem gewissen Alter. Und das wissen eigentlich alle. Die Schüler merken es auch. Ein Schüler von mir hat einmal als Experiment, ich habe mit der Oberstufe Experimente gemacht zum Thema Grenzen. Und man durfte sich selber eine Grenze aussuchen, die man gerne überwinden möchte. Eine Grenze, die in greifbarer Nähe liegt. Meine war übrigens der Sprung vom 3-Meter-Brett im Schwimmbad und ich habe es noch nicht geschafft. Und ein Schüler hat sich einfach überlegt, eine Woche ohne Handy. Und der hat das klug gemacht. Er hat sich 2 Wochen Zeit genommen und in der ersten Woche die Handyzeit reduziert. Und dann hat er sich als Team, die mussten also auch ein Team definieren, wer hilft mir, diese Grenze zu erreichen, hat er seine Familie benannt und die haben ihn dann immer aufmerksam gemacht, wenn er dann doch wieder zum Handy gegriffen hat. Und er hat dann aufgeschrieben, wie es ihm ergangen ist. Er konnte gut schlafen, er war viel fokussierter in der Schule. Ja. Was aber blieb, war diese Angst, irgendwas zu verpassen. Und als das Experiment vorbei war, war alles wieder wie vorher. Obwohl man es besser weiß. Es wissen ja alle. Und wir schaffen es alle nicht, uns da zu kanalisieren.
Gibt auch ein schönes, habe ich letztens noch wieder gelesen, ein schönes Experiment. Da haben sie 2 Gruppen genommen und die haben eine anspruchsvolle Aufgabe bekommen. Und die einen haben Outlook offen gehabt. Das kennst du ja, wenn eine Mail kommt, ploppt das immer so hoch. Und bei dem anderen haben sie Outlook geschlossen. Und dann haben sie die Ergebnisse verglichen. Und die Gruppe, die Outlook geschlossen hat, oder vielmehr die Outlook nicht geschlossen hatte, war um 10 IQ-Punkte schlechter. 10 IQ-Punkte ist, wenn du eine Nacht nicht schläfst. Jetzt kann jeder mal da draußen überlegen, wie er sich fühlt, wenn er eine Nacht nicht schläft. Mich kann es in eine Tonne treten. Kriege ich überhaupt nichts hin.
Nee, ich bin also, auch nicht
da gut. Ist ja, und das ist, warum glaubst du, weil ich gehe da total mit dir, wir haben kein Wissensproblem, wir haben ja ein Umsetzungsproblem. Du hast ja selbst gesagt, selbst die Schüler wissen das ja. Und warum glaubst du, gibt's dieses Verbot oder habt ihr da mal in der Schule drüber gesprochen?
Sehr viel.
Den Schülern? Und wie ist da so die
Also, der Tenor? Ich habe ja die grundsätzliche Einstellung. Alle Fragen, die ich mir logisch nicht erklären kann, warum laufen die Dinge so, wie sie laufen, haben nur 2 Antworten. Entweder ist es Liebe oder es ist Geld. Und leider in den häufigsten Fällen ist es Geld. Und in der Schule bin ich in der sehr glücklichen Position, eine Lehrerin zu sein, die sich nur darüber Gedanken machen kann, was ist pädagogisch sinnvoll, wie komme ich zum Lernziel, was ist gut fürs Kind. Und ich muss mir um nichts weiter Gedanken machen. Und eine Schule hat aber mehrere Ebenen. Es gibt natürlich die Kollegen, aber es gibt auch die Schulleitung. Es gibt auch den finanziellen Rahmen, den man hat. Es gibt auch einfach eine Konkurrenzsituation zu anderen Schulen. Man muss auch was bieten, man muss auch anbieten. Und es gibt auch Kosten, was Lernmittel betrifft, Bücher, die ausgeliehen werden oder nicht. Und dann ist es vielleicht manchmal sehr viel attraktiver, auch aus praktischen Gründen, ich sag mal, Gewicht vom Schulranzen mit iPads zu arbeiten. Also es sprechen immer auch Aspekte für Medien und das muss man halt gegeneinander abwägen und dann Entscheidungen treffen. Und es wird immer versucht, einen Konsens zu finden. Und wir Lehrer sind natürlich einhellig der Meinung, dass man am besten sämtliche Smart-Medien erstmal für die Schüler verbannt, damit die wieder Konzentration haben. Aber es gibt eben auch viele Eltern, die das gar nicht akzeptieren. Und es ist manchmal erstaunlich, wie viele Eltern die Kinder während der Schulzeit anrufen und mit Nachrichten beglücken, die eigentlich wissen sollten, dass sie dem Kind damit nichts Gutes tun. Und jetzt mal abgesehen davon, dass es einfach nur unbedacht ist, aber manch ein Kind macht sich vielleicht auch Sorgen, oh Gott, Mama hat geschrieben, irgendwas ist los und hat dann einfach, muss einfach eben aufs Handy gucken. Und das ist ein großes Problem. Also man kriegt es über die Elternschaft nicht hin. Und wenn die nicht mitziehen, da kann sich auf den Kopf stellen. Ja, wenn die Eltern nicht mitgehen, hast du keine Chance. Und wir haben damals in der Schule die Corona-Zeit ja gehabt und wir hatten eine sehr, ja, an unserer Schule, wir sind eben einfach eine Riesenschule. Die Schulabschlusszeit war da und alle Schüler, die Schulabschlüsse hatten, mussten präsent sein. Wir waren präsent. Ich war die ganze Corona-Zeit über in der Schule. Oder war es mal mit halben Gruppen und alle mussten Abstand halten. Und das war einfach doof. Wir haben die Schüler gesehen, die haben wir gedacht, die müssen Abstand halten, die kommen überhaupt nicht miteinander in Kontakt. Das war wirklich traurig. Und wir haben dann gesagt, okay, für die Corona-Zeit gehen wir von unserem Handyverbot weg, weil die einfach, also ja, das war wirklich ein blöder Anblick. Und dass die sich dann wenigstens dann in den Pausen oder wenn die irgendwie, ich kann mich kaum noch erinnern, hatten sie mal Freistunden, dass sie sich mal irgendwie überhaupt beschäftigen konnten.
Ja, klar.
Aber dieses Handyverbot haben wir nicht mehr rückgängig machen können. Haben wir also was eingerissen, das haben wir auch wirklich überlegt vorher und um diese Entscheidung gerungen. Und das ist wirklich nicht leicht gefallen. Wir haben es dann einreißen lassen und es ist jetzt, wo sich alles wieder normalisiert hat, sind wir eigentlich sehr dafür, dass am liebsten wieder rückgängig zu machen, aber es ist eben so einfach, ja, schwer, in der Organisation, ne? Nicht. Ja, man verzettelt sich da ganz leicht. Und eins muss man ja auch sagen, die Dinge haben ja auch durchaus einen Nutzen und zu gucken, wie kann ich Technik für mich als Schüler gewinnbringend nutzen und mir nicht schaden. Auch ChatGPT, das ist auch wichtig, weil wir können es ja auch nicht wegzaubern. Die Dinger sind da, die gehen auch nicht mehr weg. Und wenn wir dann so tun, als gäbe es das nicht, ist das ein Fehler, sondern wir müssen ja auch zeigen, ist das Handy vielleicht auch mal eine Hilfe zum Lernen?
Ja,
das und stimmt. Auch ChatGPT. Und ja, es ist so. Es können Hilfen sein. Man muss nur gucken, wie.
Absolut. Wie ist das eigentlich, wenn wir jetzt mal so ein bisschen auch auf deine Person kommen? Gibt es einen Fehler, für den du rückwirkend dankbar bist, wo du sagst, boah, das war echt ein Fehler in meinem Leben, aber heute würde ich sagen, der hat mir vieles Gutes gebracht?
Also ich habe grundsätzlich mit mir schon vor Jahrzehnten das Abkommen geschlossen, jede Entscheidung, die ich treffe, treffe ich bewusst und ich werde nichts bereuen. Werde nichts bereuen, weil ich in dem Moment mich dafür entschieden habe. Und dann habe ich auch immer den zweiten Satz, immer die zweite Frage, wofür war das gerade gut? So doof das auch war, aber wofür war es gut? Und meistens findet man was. Der Gipfel war mal, da war ich in einem Gespräch mit einer Person und die, keine Gesprächstherapie, aber es war schon so zum Aufarbeiten ein Gespräch und die fragte mich dann, wozu ist eigentlich Ihre Migräne gut? Was ist der Gewinn? Und da war ich erst richtig sauer. Was ist das denn für eine Frage, ne? Was ist denn der Gewinn? Und tatsächlich aber habe ich sozusagen bei allem Leid, und das wünsche ich wirklich keinem, und ich bin medikamentös eingestellt, weil die Anfälle zu viel waren, und dennoch konnte ich etwas benennen. Die Migräne hat mir nämlich, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, beschert oder geschenkt, will ich gar nicht sagen, beschert, dass ich absolute Ruhe bekomme. Nee, nichts ist mehr möglich, kein Gespräch. Man ist nur für sich, ganz alleine, völlig abgekapselt, völlig isoliert. Und ich drehe manchmal richtig in die andere Richtung auf und es ist dann einfach zu viel. Und der Körper holt sich, was er braucht. Und in dem Moment ist das dann sozusagen das, was ich brauche, diese absolute Ruhe und keiner um mich rum, nur ich ganz allein. Also selbst da kann man noch was finden. Es gibt schon Dinge, von denen ich sagen muss, sie werden nie gut, auch im Nachhinein nicht. Aber auch da, also mir ist auch da immer präsent, ich habe mich dazu entschieden, auch in dem Wissen, dass das vielleicht eine schlechte Entscheidung ist. Und ich muss mit dieser Schlechtigkeit leben. Ich muss es akzeptieren. Ich kann es nicht rückgängig machen. Und ich kann nur für mich mitnehmen, dass ich darüber vielleicht, in den meisten Fällen ist es ja traurig sein, weil irgendwas nicht gelungen ist oder irgendwas ist weg oder vertan oder vergeben. Aber es ist dann so und das ist in Ordnung und berechtigt, darüber traurig sein. Aber es gibt auch bestimmte Verantwortung, von denen kann ich mich nicht freisprechen. Und die bleiben. Und ein Fehler, also ich habe in meiner Jugend das gehabt, was man Quarter-Life-Crisis nennt. Wusste ich auch nicht, dass es dafür ein Begriff ist.
Wie heißt das?
Quarter-Life-Crisis. Da hast du mit Anfang 20 plötzlich, bei mir war das so, mich hat der Schlag getroffen und ich habe gedacht, ja, ich war 23 oder so. Jetzt habe ich Lehramt studiert, ein Jahr vorm Abschluss. Eigentlich will ich gar keine Lehrerin werden. Eigentlich will ich ganz was anderes machen. Und alles, was ich bisher gemacht habe, war völlig für die Katz, völlig unnütz. Ich fall zurück aufs Abi und ich war mit allem unzufrieden. Nur falsche Entscheidungen getroffen. Und das ist tatsächlich wohl ein häufigeres Phänomen. Und das kann Leute ganz zur Verzweiflung bringen und hat tatsächlich auch bei mir Folgen gehabt, psychosomatische Folgen. Ich habe dadurch eine Autoimmunkrankheit entwickelt, psychosomatisch, über diesen Stress. Und weil ich dachte, jetzt mein ganzes Leben, alles für die Katz. Das Falsche studiert. Und ich wollte eigentlich, habe ich gedacht, ich hätte doch lieber Medizin studiert. Und dann habe ich einen Plan geschmiedet. Also ich habe es umwandeln können in was Produktives. Habe gedacht, du machst dein Studium jetzt zu Ende. Du weist alle Professoren ein, weil ich noch nicht alle Scheine zusammen hatte. Ich war eigentlich im Rückstand und hatte halt den Plan, ich reiße mein Examen jetzt in einem Jahr, reiche nach, was ich nachreichen kann. Und ich brauchte von einem Profs noch einen Vorschuss von Schein, die ich noch nicht hatte, weil dann die Nachreichanzahl war schon lange erreicht. Und ich habe denen das erzählt und die haben sich alle angehört, was ich wollte. Die haben es alle verstanden und die haben sich alle darauf eingelassen. Und ich habe in diesem einen Jahr nichts mitgekriegt von der ganzen Welt. Ich weiß noch, das war damals mit Knut, dem Eisbären, weil ich nämlich nach diesem einen Jahr, ja, 2006 oder was, kam ich aus meiner Höhle und habe gedacht, hey, was ist denn, wer ist denn Knut? Alle reden von Knut. Ich wusste gar nicht, was das war. Und dann habe ich mich mit meinem Abschluss auf ein Studium beworben. Ich habe erstmal gesagt, ich mache ein Jahr Pause. Ich mache ein Praktikum im Krankenhaus, 3 Monate, damit ich sicher bin, dass es das ist. Und ich werde mich zeitgleich auf ein Studium bewerben, Medizin und aufs Referendariat. Und wenn ich einen Studienplatz in Medizin bekomme, werde ich das machen. Und wenn ich auf der Warteliste lande, werde ich es nicht machen und ich werde ins Lehramt gehen. Ja, und wie die Geschichte ausgegangen ist, weißt du ja. Und ich habe mir halt gesagt, egal was du machst, wenn ich denn hinterher Lehrerin sein sollte und ein Schüler hat dasselbe Problem wie ich, dann kann ich ja nicht sagen, ja, mir geht's genauso und ich bin ganz unglücklich, sondern ich muss ja auch beraten können. Sehr gut. Und ich habe mir auch da vorgenommen, du triffst sehr diese gut. Entscheidung, du schließt ab, dann, wenn es nicht klappen sollte, mit diesem Beruf, weil das Medizinstudium sind einfach 10 Jahre und ich war 24 und also ehrlicherweise muss man da auch mal realistisch bleiben. Und dann ist es gut gewesen, dann soll es nicht sein. Und dadurch habe ich mich wunderbar aufs Referendariat einlassen können. Ich bin bisher die Einzige, die richtig Spaß hatte im Referendariat und es nicht schrecklich fand. Und die Zeit im Krankenhaus hat mir ganz viel dafür gebracht. Das ist bis heute eine ganz wertvolle Zeit und ich habe dann diese Idee auch gehen lassen können. Und ist das jetzt ein Fehler, dass ich Lärm studiert habe? Ich habe mich damals dafür entschieden, mein Vater war Mediziner und wir hatten uns gezofft. Und dann habe ich gedacht, nee, ich war 18, auf keinen Fall mache ich Medizin. Ich mache irgendwas, wo mir kein Elternteil reinreden kann. Ich hätte auch sonst eine andere Sprache studieren können. Französisch mochte ich nur, wollte ich machen, konnte ich, habe ich also studiert. Das war so ein bisschen beliebig. Es war nicht mein Traumjob, es war einer von vielen Optionen. Das war einfach nur, weil ich bockig war.
Ist total cool. In diesem ganzen Storytelling von dir jetzt, in der ganzen Geschichte, ist, glaube ich, alles drin, was die Faszination Fehler ausmacht. Entscheidung. Und total geil. Also ich habe noch so viele Fragen gehabt, die hast du aber durch deine Geschichte alle erzählt. Fand ich total bemerkenswert.
Ja, die Frage ist, was ist denn ein Fehler? Was soll das denn sein?
Genau.
Und wenn man versucht, das zu benennen, es ist eben sehr situationsabhängig.
Ja, klar.
Und dann ist die zweite Frage, was macht man draus? Und es ist manchmal auch gut, wenn wir jetzt wieder in der Schule sind und es wird eine Klausur geschrieben und 1000 Grammatikfehler oder was auch immer, dass man so ein Resultat auch mal anschauen kann und dann nicht abhaken und weg, Note gesehen, abhaken und weg, sondern dann erst richtig hingucken und dieses Prüfungsding, wo man Fehler vermeiden soll, nicht vergessen, sondern hingucken. Was war eigentlich das Problem? War das Problem die Vorbereitung? Wenn ja, warum? Hatte ich die Ruhe nicht? Habe ich zu spät angefangen zu lernen? Weiß ich gar nicht, wie ich lerne. War das Problem die Nervosität bei der Klassenarbeit? Das ist auch ganz oft der Fall. Und wenn man lernt und man hat dann Blackout, auch wenn man gut vorbereitet ist. Das Gehirn ist ja ein Reptil, was dann wieder sich vorarbeitet, dann muss ich ganz woanders ansetzen. Vielleicht war auch mal einfach nicht mein Tag oder die Aufgaben waren so doof formuliert, dass ich damit nichts anfangen konnte. Und dann sagt das immer noch nichts aus über meine Kompetenz in dieser Sprache. Also es ist schon wichtig, sich zu überlegen, was war denn da los? Und dann verliert das auch so ein bisschen diesen Nebel. Ja, dann wird es klar. Und dann ist Fehler, ja, ein sehr, sehr weiter Begriff. Aber wie gesagt, ich bin auch der Meinung, man sollte wirklich vor dem Stoff, den man lernt, man sollte dankbar sein, dass man lernen darf. Es ist ein Geschenk. Die Schüler wissen es meistens auch nicht. Die möchten gerne Geld haben dafür, dass sie in der Schule sitzen. Und dann erzähle ich immer erstmal, weißt du, dass dir die Gesellschaft, dir, nur dir Einzelperson, 10.000 Euro schenkt, jedes Jahr. Jeder gymnasiale Schüler kostet 10.000 Euro pro Jahr dafür, dass du lernen darfst. Das ist ein Geschenk und eine Pflicht, ein Geschenk, das man annehmen muss.
Absolut.
Aber diese Dankbarkeit, die ist auch schwer zu vermitteln und die haben auch ganz viele Erwachsene nicht. Und wenn du dann das Radio anmachst auf den Freitag und dann hörst du die Jubelschreie, dass doch endlich Freitag ist.
Ja.
Dann kriege ich immer schlechte Laune. Ist es so schlimm? Ist es so schlimm, lernen zu dürfen? Das Gehirn will lernen, dafür sind wir auf der Welt. Dafür ist es so groß und frisst so viel Energie. Und als Erwachsener im Radio leben wir ja auch schon dann den Schülern vor, oh, Lernen ist schrecklich, die Woche ist schrecklich, Arbeiten ist schrecklich. Das ist doch fürchterlich. Ja, und das meine ich auch mit Demut, wie schön, dass ich gesund bin, dass ich das machen kann, was ich mache. Jeden Tag in der Schule lache ich, also heute hatte ich übrigens sehr schlechte Laune, aber ich lache immer mindestens einmal, selbst heute.
Sehr gut.
Und sobald man mal was anderes gesehen hat, und das meine ich auch mit der Zeit im Krankenhaus, ich kann mich auch fragen, war dieses Jahr Pause vertan? Ich war auf der neurologischen Frühreha 6 Wochen. Das ist die Station, wo Leute direkt nach der Intensivstation hinkommen. Das sind die Leute, die Schlaganfälle haben und Aneurysmen, die geplatzt sind. Und die können nichts. Die können nur noch die Augen bewegen. Aber was die alles mit den Augen sagen können, das habe ich erst mal da gelernt. Nichts können die. Und ich darf jeden Tag zur Arbeit gehen. Ich darf lachen. Ich darf mit den jungen Leuten sprechen. Die, wo immer alle sagen, oh, Lehrer möchte ich aber nicht werden. Oh nee, die Jugend, oh nee, die ist ja ganz verdorben. Also ich frage meine Schüler immer, was haben die denn gegen euch?
Ja, das ist auch totaler Quatsch. Die sind genauso wie wir früher. Die haben andere Dinge, die sie bewegen, aber die sind genauso toll.
Und die sind klug. Und die sind, klug. Und die sind manchmal sehr viel klüger als wir. Gerade was Medien übrigens betrifft. Ja. Die haben einen sehr abgeklärten Blick teilweise.
Das stimmt.
Und das ist auch so eine Einstellungssache. Ne? Und wenn ich einfach gerne tue, was ich tue, dann habe ich auch keine Angst, irgendwas falsch zu machen. Das ist dann einfach egal. Also in der Sprache, wenn ich ein falsches Wort im Satz sage, ja und? Man versteht ihn doch. Das ist eben die Perspektive, die man hat.
Sehr schöner Podcast. Wir sind schon bei 36 Minuten. Ich wusste, dass das interessant mit dir wird. Ich wusste das.
Hast du schon gewusst?
Aber was ich auf jeden Fall, bevor du noch alles loswerden willst, was dir wichtig ist. Was heißt Fehler eigentlich auf Französisch? Ich hatte nie Französisch.
Es gibt einmal une erreur, dann gibt es auch une faute. Es gibt zwei Wörter. Und erreur, das Wort haben wir im Deutschen, irren.
Ah, okay.
Errare ist es auf Latein. Irren, ja? Sich irren und einen Fehler machen, das ist was anderes. Es gibt einen Unterschied. Ja, ja, dann gibt es auch noch den Begriff so, das war nur ein Versehen, ja. Das heißt zum Beispiel malgré moi, übersetzt trotz mir. Ich habe es trotz mir gemacht. Also aus Versehen.
Schön. Okay. Jetzt haben wir gleich noch ein bisschen Französischunterricht gehabt. Ich hatte ja nie Französisch. Jetzt darfst du in einer Minute noch sagen, was du gerne loswerden willst. Was ist dir wichtig? Was möchtest du den Leuten da draußen sagen?
Habe ich doch schon.
Hast du alles?
In 36 Minuten.
Ja, stimmt.
Ja, und 36 übrigens, das möchte ich vielleicht doch noch sagen. Es ist manchmal schön zu schweigen und Stille zu ertragen.
Ja.
Und auch lernen, das ist zuhören und lesen. Zuhören, lesen und mal sehen, was in einen fließt. Wir sind total drauf trainiert. Sag deine Meinung. Kommentier. Am besten noch möglichst laut. Aber mal einfach die Klappe zu halten. Und mal was zu lesen, auch mal einen Satz fünfmal zu lesen, auch mal nur diesen Satz mitzunehmen, den ganzen Tag. Und über einen Satz nachzudenken. Das fehlt. Also, was will ich sagen in einer Minute? Schweigen, Stille, Demut und Freude, innere Freude am Lernen behalten. Das ist wichtig.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Gerade die Stille finde ich auch. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Wie hat Pater Anselm Grün das so schön gesagt? Auf der Seele, auf dem Grund deiner Seele ist ein Raum, wo nur du Zutritt zu hast und Gott. Und da kannst du wirklich ganz du selbst sein. Und wenn man diesen Raum der Stille findet und ihn hält, dann ist das ein wunderschönes Gefühl. Liebe Sarah, vielen lieben Dank für diesen Podcast, für den ehrlichen Podcast. Du hast auch uns und mir und auch ich kenne dich ja nun auch schon ein, aber habe auch vieles Neues über dich gelernt. Faszinierend auch deine Geschichte, was du alles erzählst. Vielen Dank, dass du
bei mir
im Podcast warst. An euch alle da draußen, wenn ihr sagt, das ist ja eine coole Lehrerin, über die will ich ja mehr erfahren. Wir packen alles in die Shownotes, was Sarah uns zur Verfügung stellt, wo ihr sie findet, wie ihr sie findet, wo ihr sie singen hören könnt, wo ihr sie Orgel spielen kann, warum die Familienkirche so toll ist, die sie macht. Schicken wir alles in die Shownotes. Und wenn ihr Fragen habt, das kennt ihr, schickt ihr eine Mail an info@holgergoetze.de. Und wenn ihr den immer auf dem aktuellen Stand sein wollt zum Thema Fehlerkultur und zum Thema positive Psychologie, dann abonniert auch mein Newsletter, findet ihr auch alles auf holgergoetze.de. Das war der Podcast für April. Wir sehen uns im Mai wieder. Habt eine schöne Zeit und Sarah, für dich und deine Familie alles Liebe, bleib schön gesund und bis bald.
Danke, gleichfalls.
Bis dann. Tschüss.